Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon, wie schon vergangene Woche, ich, Carsten Kellermann und Thomas Gruhlke. Hallo Thomas.
Hallo Carsten.
Du hast ein Fußballspiel gesehen oder etwas, was als ein Fußballspiel firmiert, nicht ganz so fußballhaltig war in der Qualität, aber vor allem hast du einen Heimsieg gesehen, den ersten Heimsieg dieser Saison. Und ich vermute, Thomas, du und die Kollegin Hanna Gobrecht, ihr wart im Stadion im Borussia-Park am Samstag, musstet da am Ende nochmal, was die Notengebung und ein paar Sachen angeht, nochmal umdenken, denn Gladbach gewann in der, ich glaube, es war die 6. Minute der Nachspielzeit, als Schwanscherer den Ball ins Tor geköpft hat, extrem spät. Da hat man als Journalist immer eine Menge zu tun.
Ja, absolut. War auf jeden Fall ein Spiel mit sozusagen langem Anlauf, eine zweite Halbzeit auf jeden Fall, mit sehr, sehr langem Anlauf bis zu dem einzigen Knalleffekt des Spiels letztlich. Meine Kollegin, du hast ja schon gesagt, oder unsere Kollegin Hanna Gobrecht, sie war eigentlich eingeteilt, um dann schon in die Mixzone zu gehen. Das dauert ja immer ein bisschen, bis man von der Pressetribüne unten ist, um dann die Spieler auch abfangen zu können. Aber als sie die Nachspielzeit gesehen hat, 8 Minuten, hat sie gesagt, gut, da habe ich mit Sicherheit jetzt noch ein paar Minuten Zeit, bis ich runterlaufe. Also sie hat das Tor dann auch noch im Stadion gesehen. Ja, es war eine lange Zeit, eine zähe Begegnung, die dann mit einem doch etwas überraschenden Ende doch noch für sehr, sehr viele glückliche Gesichter im Stadion gesorgt hat und natürlich auch dafür gesorgt hat, dass im Nachhinein dieses Spiel jetzt dann doch etwas anders gelesen wird, als es das bei einem 0-0 der Fall gewesen wäre.
Gut, das ist eben der Ergebnissport Fußball, der, wer gewinnt, hat am Ende recht, so heißt es ja dann meistens. Fangen wir doch einfach heute mal hinten an mit der ganzen Geschichte, denn vorweg gab es ja dann, du hast schon gesagt, nicht so viele Highlights. Hinten raus war es ein doppeltes Joker-Tor, würde ich mal sagen. Flanke von Robin Hack eingewechselt, Kopfball von Thomas Schwanscherer eingewechselt, in ganz klassischer Mittelstürmermanier von der Seite eingerückt in den Strafraum und dann wirklich eine seiner besten Szenen, muss man sagen, seit er zu Borussia Mönchengladbach gekommen ist. Und die Flanke von Robin Hack, ein typischer Hack, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihn unser Interview unter der Woche da mal ein bisschen inspiriert oder angespornt hat. Jedenfalls, er flankt, Schwanscherer köpft und der Ball landet im Berliner Tor. Wir haben viele Spiele von Union Berlin gesehen gegen Borussia Mönchengladbach, insbesondere auch in Berlin, in Köpenick. Und oftmals endeten die Spiele tatsächlich so, nur dass am Ende da die Roten, die Berliner, gejubelt haben. Jetzt war es umgekehrt und dann kann man fast sagen, Gladbach hat Union mit den eigenen Mitteln geschlagen.
Ja, absolut. Ich glaube, du warst damals im Stadion in Köpenick, als Union das 2-1 in der 7. Minute in der Nachspielzeit gemacht hat. Ich glaube, das ist 2 Jahre her. Gladbach hat ja eine deutliche Misserfolgsbilanz gegen Union. Es ist eine extrem unbequeme Mannschaft. Das hat man auch am Samstag wieder gesehen. In der ersten Viertelstunde ist Gladbach nicht gut reingekommen. Danach haben sie die Kontrolle übernommen. Das war mit Sicherheit die stärkste Phase im gesamten Spiel. Da hat es Gladbach versäumt, das Führungstor zu erzielen. Und die zweite Halbzeit, das war dann so ein Abnutzungskampf. Und Gladbach ist nicht mehr in den Flow gekommen, irgendwie offensiv eine Struktur zu bekommen, um Union unter Druck zu setzen. Die Berliner sind insgesamt, glaube ich, 122 Kilometer gelaufen, auch 6 Kilometer mehr als Gladbach. Das sagt natürlich schon was aus. Da war eine enorme Disziplin, Positionsdisziplin und eine große Robustheit. Und Gerardo Soriano hat im Nachhinein dann auch das Lob an die Mannschaft weitergegeben, dass sie dem Stand gehalten hat. Es gab den einen Schuss von Vertessen in der 85. glaube ich, an den Außenpfosten. Eine richtig klare Torchance für Union. Ansonsten war da in der zweiten Halbzeit ja auch nichts, muss man ganz klar sagen. Also es lief alles auf ein 0-0 hinaus. Ja, und dann hat's Gladbach, wie du gerade schon gesagt hast, dann mal so ein bisschen auf Berliner Art gemacht, wenn man sich die Spiele in den vergangenen Jahren anschaut.
Jetzt könnte man fast sagen, aufgrund der Trikotfarbe Berliner Weiße, aber so weit wollen wir dann doch nicht gehen, aber trotzdem mal kurz eingeworfen. Ja, in der ersten Halbzeit war, du hast die starke Phase schon angesprochen und da hätte Gladbach ja eigentlich führen müssen. Ich hatte ja relativ forsch 4-1 getippt und ich sage jetzt mal, hätte der Stöger zum Beispiel mit dem linken Fuß, als ihm Luca Netz den Ball da präsentiert hat, den Ball dann auch entsprechend ins Tor geschossen, da kann ich dann wirklich davon ausgehen, dass die Gladbacher dann vielleicht ganz befreiter gewesen wären. Das ist natürlich, wenn du in so einer Situation bist, du hast da die Spiele verloren, du hast schon 2 Heimspiele verloren, spielst gegen deinen Angstgegner und je länger es 0-0 steht, desto mehr wird es natürlich auch im Kopf gearbeitet haben bei den Borussen. Ohne da irgendwas zu entschuldigen, aber das ist nun mal die Psychologie des Spiels, würde ich fast sagen. Da wird mir wahrscheinlich der ein oder andere Mentalcoach auch recht geben, dass man an diesem Selbstvertrauen, was dann eben mit Niederlagen auch schwindet, das ist ja genau umgekehrt, als wenn man Spiele gewinnt, da baut sich natürlich so ein Selbstvertrauen dann von Spiel zu Spiel ein bisschen ab. Und ich denke, dass das einer der Gründe war, warum es in der zweiten Halbzeit nicht so gepasst hat. Denn in der ersten Halbzeit waren ja so 2-3 wirklich schnelle und gute Kombinationen über den Flügel da. Und ärgerlicherweise, muss man dann aus Gladbacher Sicht sagen, eben kein Tor erzielt. Und da glaube ich schon, wenn man da dann 1-0 in Führung geht als Borussia Mönchengladbach, wobei, Thomas, wir wissen beide, Gladbach und Führung ist wieder eine ganz eigene Geschichte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann ein paar Sachen leichter von der Hand gegangen wären.
Ja, absolut. Wobei man jetzt zumindest kurz einwerfen kann, Gladbach hat in dieser Saison 2-mal geführt und hat auch beide Spiele gewonnen. Also insofern, das Thema haben wir gerade zurzeit auf jeden Fall nicht. Das ist das Positive aus Gladbacher Sicht. Ja, du hast es gesagt, die Phase zwischen der ungefähr 15. Minute und der Halbzeitpause, da gab es wirklich ein paar sehr, sehr schöne Angriffe. Da ist es dann gelungen, die Außenbahnspieler in Szene zu setzen. Das war auch die stärkste Phase von Kevin Stöger und Alassane Player, die ja dafür zuständig sind, eben aus dem Zentrum heraus eben ihre Mitspieler in Szene zu setzen. Dadurch kamen 2-3 sehr, sehr gefährliche Abschlüsse. Du hast Stögers Chance, die größte Chance, schon angesprochen. Philipp Sander hatte noch eine Direktabnahme, die knapp übers Tor geflogen ist. Ein geblockter Schuss von Alassane Player. Also es waren ein paar wirklich gute Angriffe dabei und das hat in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, gänzlich gefehlt. Gerardo Soriano hat das auch ein bisschen daran aufgehangen, dass Union dann auch umgestellt hat, weil sie ja gemerkt haben, dass sie da nicht so einen guten Zugriff hatten in der Phase, beispielsweise auf Ngumu. Aber da hat mir auch so ein bisschen die Energie vielleicht gefehlt. Also so vielleicht noch ein bisschen mehr eben den sagen wir mal, wenig Druck aufzubauen als Heimmannschaft. Die zweite Halbzeit ist gefühlt dann doch schon ein bisschen dahin geplätschert und die wenigen Szenen, wo man sich dann vielleicht mal außen durchgesetzt hat, da ist dann nichts bei rumgekommen, weil dann auch die Strafraumbesetzung nicht mehr so gut war, wie das in der ersten Halbzeit der Fall war. Ja, und man sieht ja, wie in Anführungsstrichen einfach es sein kann, mit 1-2 Hereingaben da am Ende noch Druck zu erzeugen. Es gab, glaube ich, vor dem 1-0 2 Minuten vorher eine scharfe Hereingabe von Rocco Reitz, wo Kleindienst und Player dran vorbeigerauscht sind. Und ja, dann eben der Lucky Punch durch eine exzellente Flanke von Robin Hack. Und ja, da kann man auch mal auf eine relativ einfache Art so ein Tor erzielen.
Ja, fast ein Gladbacher Klassiker in den 80er Jahren. Die Mannschaft von Jupp Heynckes ja immer wieder mit Flanken gearbeitet aus dem Halbfeld über die starken Außen. Bernd Kraus, Michael Fronzek, wenn man so jetzt mit denen mal redet im Training, wirklich eine Flanke nach der anderen reingeschlagen auf den Uwe Rahn, Jörg Kriens, Frankie Mill, die alle starke Kopfballspieler waren. Ja, da ist jetzt Schwanscharer so ein bisschen mal in die Fußstapfen getreten für diesen Augenblick, für diesen Moment, für diesen wichtigen Moment. Ich glaube ja tatsächlich, dass das ein Sieg sein kann, der irgendwo schon einen Weg so ein bisschen bereitet, weil dann einfach viel auch, und das hat man ja auch dann beim Abpfiff gesehen, von den Gladbachern abgefallen ist. Also so ein Jubel, den sieht man dann ja doch selten nach so einem, naja, sagen wir mal, mäßigen Spiel, aber dann wirklich dieser finale Moment, dieses große Finale vor der eigenen Nordkurve dann auch noch, das war schon klasse, und kann Kräfte freisetzen, sollte auch Kräfte freisetzen. Du hast ja auch dich damit ein bisschen beschäftigt, dass es in der vergangenen Saison ja in einer ähnlichen Situation nicht geklappt hat, also da sollte man auch gelernt haben, aber ein paar Sachen, das ist ja gerade schon bei dir rausgekommen, haben sich ja verändert. Gladbach kann Führungen ins Ziel bringen, beziehungsweise in Siege umwandeln oder in Siege verwalten, wie auch immer man es dann nennen will. Und ja, Gladbach kann mit einfachen Mitteln Tore erzielen aus dem Spiel heraus. Es war ja fast, wenn man das sich so nochmal vor Augen führt, war es ja fast eine Standardsituation. Der Hack, der konnte sich den Ball da ja wirklich zurechtlegen, hatte ja sehr, sehr viel freien Raum, kennt man von den Berlinern ja sonst auch gar nicht. Und ja, Schwanscherer hat sich dann eben wirklich mal so in Szene gesetzt, wie man das eigentlich schon lange von ihm gerne sehen würde, wie ein richtiger Torjäger, hat seine Länge, seine Sprungkraft ausgenutzt und dann wirklich ein richtig schönes Tor gemacht, muss ich sagen. Und ja, vorher, du hast schon gesagt, Player und Stöger, ich fand Player richtig gut, hat viel gearbeitet, ist viel gelaufen und war sehr präsent, fand ich, hat wenigstens ein paar Akzente auch in der zweiten Halbzeit versucht zu setzen, das verpuffte natürlich sehr, sehr schnell dann immer wieder, aber der hat mir gut gefallen und war dann einer, der immer so ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, aber da hast du natürlich recht, die zweite Halbzeit war eher mit einem hohen Gain-Faktor ausgestattet.
Hatte auch mit Sicherheit zu tun mit den vielen Unterbrechungen, viele Verletzungsunterbrechungen, die auch relativ lange gedauert haben. Dazu die Wechselfenster, die jetzt nicht zwingend einhergingen mit den Unterbrechungen. Manchmal nutzt man ja solche Verletzungspausen auch, um dann zu wechseln. Also es gab waren ständige Pausen im Spiel, da kam überhaupt kein Fluss auf. Letztlich waren tatsächlich diese 8 Minuten Nachspielzeit das flüssigste Stück Fußball in der zweiten Halbzeit. Das war auch deutlich, finde ich, hatte ich das Gefühl anzumerken, der Partie. Insofern war es mit Sicherheit in der zweiten Halbzeit auch nicht einfach und ich glaube, dann ist es auch wirklich so, dann muss man eben schauen, dass man die Null hält. Wie gesagt, es gab einen Angriff, einen gefährlichen, und der war auch eher so nach dem Motto, ich schlag den Ball mal nach vorne, Laszlo Benić hat den Ball nach vorne gepölt und dann war Vertessen in einer besseren Position als Itakura und da gab es einen Außenpfostenschuss. Das hätte natürlich sehr, sehr bitter ausgesehen, das Spiel da so 0-1 zu verlieren. Im Grunde kann man sagen, und das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Vorwochen, da ist dann halt mal nicht ein individueller Fehler, Stellungsfehler oder wie auch immer eine Unachtsamkeit bestraft worden. Denn grundsätzlich sagen ja die Gladbacher Verantwortlichen, dass sie eigentlich seit Anfang der Saison weniger zulassen, dass sie besser verteidigen. Das ist aber in den Ergebnissen hat sich das noch nicht so niedergeschlagen, zumindest in den Spielen gegen die qualitativ besser besetzten Offensivreihen, gegen Bochum und Union hat's geklappt. Und das habe ich jetzt auch jüngst in einem Text geschrieben zur Abwehrarbeit. Das ist ja im Grunde letztlich das wichtige Zeichen, dass es in den Spielen dann funktioniert. Man erinnere sich an das vergangene Jahr, gerade die Anfangsphase, ein 4-4 in Augsburg, ein 3-3 in Darmstadt, ein 1-3 in Köln. Das waren Mannschaften, die, glaube ich, bis zum Schluss zu den abschlussschwächsten Mannschaften, Teams in der Bundesliga gehörten und die durften sich gegen Gladbach mal so richtig austoben offensiv. Und dass man jetzt zweimal zu Null gespielt hat, eben gegen solche Gegner, ich glaube, das ist mehr wert, als wenn man jetzt grundsätzlich sagt, man hat den Gegentorschnitt, sagen wir mal, schon ein bisschen gebremst oder verringert und trotzdem fallen aber immer ein bis vielleicht sogar zwei Gegentore und die Spiele werden nicht gewonnen. So hat jetzt mal ein offensiver, positiver Moment gereicht, um 3 Punkte, um den vollen Ertrag zu holen. Und ich glaube, gerade das kann ein ganz wichtiger Baustein sein, wenn man sich jetzt wirklich defensiv stabilisieren sollte.
Ja, man kann ja sagen, zu diesem späten Tor, so sind andere schon deutscher Meister geworden mit späten Toren. Man erinnert sich dann natürlich vergangene Saison an Leverkusen, als das in Reihe passierte, dass eben in der Nachspielzeit Bayer die Spiele für sich entschied. Für mich spricht das natürlich immer auch für schon eine vorhandene Mentalität, dass man es eben bis zum Schluss versucht, dass man dann auch wirklich die Spannung hält bis zum Schluss, auch wenn das Spiel, da sage ich jetzt mal, Union Berlin unterbricht ja gerne. Dann lustigerweise in der Verlängerung beziehungsweise in der Nachspielzeit natürlich nicht mehr, weil die soll dann ganz schnell rumgehen. Aber dafür, dass es eben diese Nachspielzeit gibt, dafür hat Union dann ja am Ende auch selber gesorgt, weil sie eben immer wieder auch Spielunterbrechungen provozieren beziehungsweise hervorrufen. Klar, für Verletzungen kann keiner was, aber sie sind schon gut darin, glaube ich, Spielfluss zu unterbrechen. Entweder mit ihrer Gangart, die Berliner, oder eben auch mit Unterbrechungen, um den Gegner wie Gladbach gar nicht da wirklich zur Entfaltung kommen zu lassen. Und das hat ja in der Vergangenheit auch immer super funktioniert. Auch schon Spiele, in denen Gladbach wirklich lange dominiert hat, die dann hinten raus weggekippt sind für die Borussen. Also von daher haben sie jetzt einfach mal den Spieß umgedreht, die Nachspielzeit für sich genutzt, Joker-Tore gemacht, Kopfballtor gemacht, eine gute Flanke am Ende geschlagen und das sah auch nicht nach Verzweiflung aus, sondern schon nach einem Plan. Also von daher, ja, dann Trainer hat so gewechselt, dass die Effekte da waren im Spiel. Also waren jetzt so hinten raus einige positive Sachen, aber klar, geht das 0-0 aus, dann reden wir ganz anders über das Spiel. Das ist, wie gesagt, am Anfangs schon auf Ergebnisfußball hingewiesen. Das ist eben so, wenn du gewinnst, dann sehen die Dinge im ganz anderen Licht auch aus. Aber, und das hast du ja auch in deinem Kommentar geschrieben, und ich glaube, dass der Gerardo Seoane das auch weiß, es gibt noch wirklich viel zu tun, um einfach jetzt aus diesem Moment ein Momentum zu machen und vielleicht sogar noch mehr, um da vielleicht wirklich einen positiven Trend rauszumachen. Aber für den Moment gab es eben einen für mich enorm wichtigen Sieg. Und man sagt ja immer, egal wie man am Ende gewinnt, man muss mal gewinnen. Das war ja, glaube ich, so unsere Quintessenz nach den Spielen gegen Stuttgart und in Frankfurt, als die Gladbacher eigentlich mehr als die Niederlagen verdient hätten aufgrund ihrer Spielanteile, ihrer Spielteilnahme. Jetzt war es halt umgekehrt, wenig Fußball, ein schönes Tor, ganz klassisch erzielt und 1-0 gewonnen. Das ist in meinen Augen schon auch ein wichtiger Schritt.
Ja, und wenn du so etwas vielleicht mal ein wenig aneinander reihen könntest, dann kommt automatisch ja so ein gewisser Flow auf. Es kommt noch mehr Überzeugung. Also ich meine, die Gladbacher sagen ja auch, dass sie eigentlich selbstbewusst jetzt in diese Saison gestartet sind und sich jetzt auch nicht verrückt haben machen lassen durch die bitteren Ergebnisse gegen die starken Teams aus Leverkusen, Stuttgart und Frankfurt. Aber wenn du jetzt vielleicht mal 2-3 Erfolgserlebnisse in Folge hättest, das ist ja das, was den Gladbachern schon seit Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, so ein bisschen fehlt. Das würde enorm helfen, aber dafür muss man natürlich jetzt was tun. Man muss eben die Dinge abstellen, die vielleicht noch nicht so funktionieren. Man muss mit mindestens derselben Energie in das nächste Spiel in Augsburg gehen, weil das wird ja ein ganz ähnliches Spiel. Und wenn man dann ähnlich effizient wieder wäre, dann würde sich da mit Sicherheit auch niemand beklagen. Das ist jetzt gerade eine Phase, wo man mit Sicherheit, wenn man die Fans fragen würde, sagen, dann doch lieber jetzt das Ergebnis. Auf Dauer muss der Fußball natürlich auch noch besser werden. Auf jeden Fall auf die gesamten 90 Minuten gesehen, weil es gab gute Phasen, es gab in jedem Spiel gute Phasen bislang. Das jetzt gegen Union war in der zweiten Halbzeit sehr dünn. Aber das ist, glaube ich, eben so diese Geschichte, dass wenn du es schaffen würdest jetzt in einer Phase, wo ja auch sehr ähnliche Spiele, sehr ähnliche Aufgaben auf die Gladbacher warten, wenn man es da schafft, eben diese individuelle Klasse, die ja unbestritten in dem Team ist, dann immer mal wieder aufblitzen zu lassen. Du hast es ja gesagt, jetzt waren es zwei Joker. Gerade die Bank im Offensivbereich, wenn man da mal alleine auf die Außenpositionen schaut, da ist dann so viel Qualität da, das muss sich dann eben auch halt mal auszahlen. Und das hat am Samstag auf perfekte Weise geklappt.
Genau, und das ist dann eben ein Pluspunkt, beziehungsweise das sind dann drei Pluspunkte in der Tabelle. War ja auch aufgrund der anderen Ergebnisse, beziehungsweise es ist ja immer wichtig bei einer Niederlage, wenn zum Beispiel dieser Schuss, der am Außenpfosten landet, tatsächlich im Tor landet, dann hätte es ganz, ganz schwierig ausgesehen. Dann wäre Gladbach nämlich wirklich erstmal richtig hinten dran gewesen. Jetzt haben sie ihre 6 Punkte in der Tasche, haben zweimal zu null gespielt, haben gegen 2 Gegner, mit denen sie in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme hatten, die Borussen nun gewonnen. Und Augsburg ist genau die gleiche Kategorie, hast du auch schon gesagt. Da kann man dann nur sagen, weitermachen oder weiter so, Borussia. Erstmal, was die Ergebnisse angeht. Und ja, natürlich, also ne, Borussia Mönchengladbach steht einfach. Und darum kann man auch verstehen, dass viele Fans immer noch murren, trotz des Ergebnisses, für eine Art Fußballästhetik eigentlich schon. Und da ist die Mannschaft dann irgendwann auch in der Pflicht, dann entsprechend zu spielen. Wie gesagt, so ein paar Abläufe sind ja schon zu erkennen. Wiederkehrende Kombinationen und Angriffe, das muss man schon sagen. Gerade so über den Flügel mit den Steckpässen kamen ja so 1-2 Dinge dann mehrfach vor im Spiel, auch in der Saison schon. Also ich würde jetzt mal sagen, man kann erkennen, wie es sein soll, aber es scheint noch nicht so richtig durch. Es ist noch ein Vorhang davor, vor dem guten Fußball. Aber wie gesagt, erstmal sind die Ergebnisse entscheidend und da hat Gladbach für sich entschieden, das Spiel. Und sollte jetzt, ich habe es ja eben gesagt, Niederlagen kratzen das Selbstbewusstsein an, sollte jetzt natürlich entsprechend etwas gestärkt zu den Augsburgern fahren. Die haben ja nicht das geschafft, was Union Berlin geschafft hat, nämlich zu null zu spielen bei RB Leipzig, sondern haben da, glaube ich, eine relative Rutsche bekommen. Und kann man nur sagen, verunsicherter Gegner möglicherweise und da dann ansetzen, vielleicht, und da sind wir wieder bei dem, was du zwischendurch mal gesagt hast, auch mal in der Startphase richtig Gas geben und Akzente setzen. Und da, Thomas, erinnern wir uns ja an das Spiel in Augsburg in der vergangenen Saison, als Gladbach dann 3-1 zwischenzeitlich führte, da hat das gut funktioniert. Aber über Augsburg sprechen wir natürlich zum späteren Zeitpunkt noch. Eins vielleicht zum Spiel gegen Berlin. Wo war eigentlich Herr Kleindienst?
Das ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Themen für Gerardo Seoane, eigentlich auch schon seit 2,5 Spielen, muss man sagen, dass dem Kleindienst kaum noch ein Faktor im Offensivspiel ist. Das hat sich ja erstmal gut angelassen in den ersten Partien der Saison. Jetzt ist es so, dass er kaum in Szene gesetzt wird von seinen Mitspielern. Also ich glaube, man kann dem Kleindienst da jetzt weniger den Vorwurf machen, weil wenn man ihm eines nicht absprechen kann, dann ist es der Einsatz, das Engagement, der Wille, etwas zu bewegen. Aber dafür braucht es natürlich dann auch Bälle und vor allen Dingen lebt er natürlich davon, als Abschlussspieler auch Flanken, Hereingaben, Zuspiele zu bekommen, mit denen er was anfangen kann. Er war wenig beteiligt an den Angriffen in den letzten 2,5 Begegnungen, würde ich fast sagen. Und jetzt gegen Union Berlin ist im Grunde ein harmloser Kopfball dabei herumgekommen, wo er aus einer schwierigen Flanke zumindest noch was gemacht hat. Es fehlt dann auch zum Teil, das war zumindest in der zweiten Halbzeit so, die Unterstützung im Strafraum, aber eben vor allen Dingen, und da kommen wir dann vielleicht auch dann dazu, dass eben Franck Honorat fehlt, dann die genauen Hereingaben, die punktgenauen Hereingaben, am besten natürlich auf Kleindienst, weil er mit seiner Größe, mit seiner Körperlänge dann auch was bewegen kann. Ich hatte das ein oder andere Mal den Eindruck, schon in Frankfurt, jetzt auch gegen Berlin, dass Nathan Gumu da noch nicht die Ruhe hat, dann, wenn er durch ist. Er hatte ja mehrmals jetzt Aktionen, wo er sich gut durchgesetzt hat am Flügel, aber dass dann die Hereingabe in Anführungsstrichen blind erfolgt ist, er gar nicht darauf geachtet hat, wo ist jetzt der zentrale Stürmer, wo sind vielleicht auch die nachrückenden Spieler. Das zumindest hat ja in der ersten Halbzeit 1-2 Mal sehr gut funktioniert. Da kam halt der Ball in den Rückraum. Das muss nicht jeder Ball natürlich auf dem Kleindienst sehen. Aber da sollte dann doch schon ein bisschen mehr bei herausspringen, als jetzt vielleicht eine gelungene Flanke, die ihn findet. Denn da liegt Potenzial brach, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch was, was Gerardo Seoane schon des Öfteren angesprochen hat, eben Tim Kleindienst einbinden. Vergangene Woche gibt ja immer so eine Runde mit ihm und da hat er genau das eben angesprochen, dass ihm das noch nicht wirklich gefällt, wie man da das Thema Kleindienst in der Mannschaft, auf dem Spielfeld, in den Spielen angeht. Es wird tatsächlich, das kann man durch Trainingsbeobachtungen durchaus sagen, auch geübt, also den Ball in den Strafraum zu bringen, den Ball auf Kleindienst zu bringen, beziehungsweise auf die zentralen Stürmer zu bringen. Und das muss einfach im Spiel konsequent und auch, da hast du recht, natürlich dann auch mal mit dem Blick nach oben zu schauen, wo stehen denn die Leute mal gemacht werden. Wie gesagt, Luca Netz mit seiner Hereingabe, mit der Rückpass auf Stöger, der sehr, sehr frei stand, dann aber verzieht. Das sind genau diese Situationen, mit denen man eine Mannschaft dann ja auch treffen kann. Und ja, da muss einfach auch, was Kleindienst angeht, mehr Lieferdienst erfolgen. Und müsste er ja, also er ist ja schon viel auch außerhalb des Strafraums unterwegs, holt sich Bälle, versucht Bälle zu erobern, aber klar, ich meine, als Stürmer, Strafraumstürmer, musst du halt gefüttert werden und genau das, ja, da müssen die Gladbacher dran arbeiten, gerade in Augsburg kann das auch wieder ein Thema werden, dass man einfach viel über die Flügel versucht zu agieren und deswegen, ja, muss man schauen, wobei wir ja gleich, wenn wir uns mit der Aufstellung beschäftigen für das Augsburg-Spiel, erstmal überhaupt überlegen müssen, wie denn die Flügel besetzt werden können. Das hat sich ja nun durch die Verletzung von Nathan Gumu, noch ist nicht ganz klar, ob und wie lange er ausfällt, aber er wird fehlen und Frank Honorat ist auch möglicherweise dann nicht dabei in Augsburg. Das wird sich auch in dieser Woche zeigen. Und ja, die Frage, Thomas, jetzt an dich, sollen wir einfach mal mit dem, was in Augsburg spielen kann, beginnen und kurz unseren Aufstellungsjingle einspielen?
Das können wir machen, gerne.
Hiermit unser Aufstellungsjingle.
Aufstellungstipp.
Ja, ich glaube, was die Torwartfrage angeht, gibt es keine Verletzung, also auch keine Frage. Da wird Moritz Nikola stehen. Er hat in letzter Sekunde noch einen nicht ganz gefährlichen, aber in einer abgegebenen Schuss von Latzi Benesch sicher gefangen. Und dann war Schluss und er hat mit dem Ball in der Hand gejubelt. Fand ich eins der schönen Bilder dieses Spiels, muss ich sagen. Seine Freude über dieses 0:0. Und ja. Kann er in Augsburg wiederholen, würde ihm wahrscheinlich Gerardo Seoane mit auf den Weg geben.
Ja, ist natürlich eine der einfachsten Positionen, wenn wir jetzt hier über die 11 Spieler sprechen, die wahrscheinlich in Augsburg oder die aus unserer Sicht wahrscheinlich in Augsburg zu Beginn auflaufen werden. Und es ist ihm zu gönnen, dass er jetzt in dieser Saison auch recht schnell sein erstes 0:0 sich sozusagen geschnappt hat. So wie Jonas Omlin in Bochum im zweiten Saisonspiel, im zweiten Saisoneinsatz. Ja, also ich denke, viel mehr gibt es zu der Position zurzeit nicht zu sagen.
Jo, schwenken wir mal zur Viererkette und da würde ich sagen, ja, sind wir doch einfach mal ganz kess und sagen, Leiner, Itakura, LWD, Skelly. Was sagst du dazu?
Ich glaube nicht, dass das passiert, weil Luca Netz fraglos kein besonders gutes Spiel gemacht hat. Er hatte zu viele technische Fehler drin. Er hat sich jetzt nichts defensiv großartig zu Schulden kommen lassen, aber nach vorne war das bis auf diese eine wirklich sehr, sehr gelungene Szene, wo er ja auch mal richtig angetreten ist. Da konnte man richtig sehen, was er als Außenverteidiger, als offensiv starker Außenverteidiger zu leisten imstande ist. Aber ansonsten viele Kleinigkeiten, wo man sagt, Mensch, da fehlt der letzte Tick. Aber ich glaube, dass er trotzdem spielt, weil Joe Skelly sich rechts jetzt sehr, sehr gut gemacht hat. Klar, er kann die Position links spielen, ist aber dann natürlich auf dem Weg nach vorne ein bisschen eingeschränkter als Rechtsfuß. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sich da jetzt was ändert. Gut, und in der Innenverteidigung, die beiden Koitakura und Nico Elvedi haben einen guten Job gemacht. Koitakura mit der einen Szene, wo er dann halt ein bisschen auch das Glück des Tüchtigen hat, was ihm vielleicht in den vergangenen Wochen nicht so beschieden war. Jetzt haben beide gute Werte gehabt, gerade gegen Jordan Sibachö, der Ex-Gladbacher, letztes Jahr Mannschaftskamerad. Da weiß man, wie unbequem der im Zweikampf ist, und den hatten die beiden komplett im Griff. Koitakura auch, glaube ich, mit 100% Kopfball, gewonnener Kopfballduelle. Also das war eine saubere, grundsolide Leistung. Und also ich denke, lange Rede, kurzer Sinn, dass sich in der in der Viererkette sich nichts ändern wird.
Ist ja möglicherweise auch abhängig von der Konstellation weiter vorne, wer dann auf dem Flügel spielt, ob man dann einen richtig defensiven auf beiden Seiten braucht, oder das wäre dann ja Skelly Liner, oder ob dann eben die typische Geschichte, das Netz eigentlich die Außenbahn bespielt, weil eben, wenn Player doch mehr in die Mitte zieht, dann eben da jemand ist, der dann auch für die Flanken zuständig ist. Das ist ja nicht ganz Alassane Players Ding, da wirklich auf dem Flügel Bambule zu machen. Also von daher hat es auch immer ein bisschen damit zu tun. Und ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Viererkette geändert wird, ist, glaube ich, relativ gering. Das sehe ich auch so. Leiner ist ja in der Hinterhand, wird wahrscheinlich mit den Hufen scharren. Wäre eine, sagen wir mal, kämpferischere Note im Gladbacher Spiel, was in Augsburg ja immer einigermaßen hilfreich sein kann. Aber warten wir mal ab. Tendenz würde ich dann tatsächlich auch sagen, auch wenn ich jetzt mal für Leiner plädiert habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wechsel erfolgt, relativ gering ist. Und tatsächlich würde ich das ähnlich auch auf der Doppel-6 sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Gerardo Sioane wieder mit der Konstellation Weigel-Sander.
Ja, das kann gut sein. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen überrascht war jetzt beim Heimspiel gegen Union Berlin. Da habe ich eher mit Rocco Reitz gerechnet, weil ich dort der Ansicht war, dass die Offensivpower von Reitz, ich weiß, dass es bei der Doppel-6 erstmal darum geht, seine Position im Verbund zu halten, dass es darum geht, natürlich möglichst stabil zu stehen, gerade nach den Erfahrungen des Vorjahres auch. Aber ich habe dann schon gedacht, in einem Heimspiel, dass vielleicht so ein bisschen die Offensivqualitäten von Rocco Reitz da den Ausschlag für ihn geben könnten. So wie das aussah, ging es, glaube ich, dann auch bei Philipp Sander so ein bisschen darum, auch den Joe Skelly zu unterstützen. Gerade in der Anfangsphase ist ja Union sehr, sehr viel über die linke Schiene gekommen. Das mag vielleicht einer der Punkte gewesen sein, die da für Sander gesprochen haben. Und das kann natürlich jetzt auch wichtig sein, weil Augsburg auch viel mit Flanken arbeitet, dort eine Unterstützung zu haben. Das könnte jetzt auch für Sander sprechen. Da gebe ich dir recht.
Rocco Reitz hat halt den Nachteil aus seiner Sicht, dass er ein guter Joker ist. Jemand, den man hinten raus reinschmeißen kann und der dann nochmal richtig Effekt aufs Spiel hat, weil er eben dann mit großem Elan, mit großem Engagement, mit großem Herz ins Spiel reingeht und gerade auch die etwas offensivere Variante kam ja jetzt dann auch ins Spiel, als es noch 0-0 stand gegen Union. Ist er von der Bank vielleicht dann nochmal die interessantere Variante, als wenn Sander dann von der Bank kommt? Da würde es eher gehen, zu Stabilität noch reinzubringen. Also von daher, ja, glaube ich schon, dass Weigel Sander oder Sander Weigel, wie sie sich dann aufgestellt haben, an der Stelle drin bleiben. Glaube auch, dass unantastbar für mich im Moment, was das fußballerische Wichtigkeit, die fußballerische Wichtigkeit angeht, sind nun mal Alassane Player und Kevin Stöger, auch wenn Stöger auch so ein bisschen wie Kleindienst nicht mehr ganz so effektiv war zuletzt, aber immer doch, in Frankfurt hat er 13 Pässe gespielt, die zu Torschüssen führten. Von daher war dann die Effektivität vielleicht nicht bei den Abnehmern gegeben, aber er ist halt immer da jemand, der für eine gewisse Situation sorgen kann und darum muss er spielen und bei Player auch. Und die Art und Weise, wie Player sich jetzt gegen Union verkauft hat, fand ich auch richtig gut. Sehr engagiert, sehr lauffreudig, auch mit viel Speed teilweise unterwegs oder mit mehr Speed als sonst. Also sehr engagierter Auftritt und ja, wenn er da dann anknüpfen kann, dann ist Player und Startelf eigentlich überhaupt gar kein Thema, wenn er fit ist. Weil er dann einfach einer der oder vielleicht sogar der beste Fußballspieler in der Mannschaft ist und zusammen mit Stöger da mit Sicherheit auch ein bisschen was auf die Beine kriegen kann. Ich überlege, wenn man sich jetzt mal dann die andere Seite anguckt, die rechte Seite, ob vielleicht so ein bisschen eine mittig zentriertere Aufstellung dann am Ende dabei herauskommt, wenn man jetzt sagt, man hat dann Weigel Sander, man hat dann Stöger Player, die ja immer so ein bisschen eine verkappte Doppelzehn bilden. Und Thomas, du hast es ja auch in deiner Alternativgeschichte zu Franck Honorat, die ja weiter Bestand haben wird, geschrieben, dass der Kollege Tschwanscherer jetzt als Joker erfolgreich, dass das einer ist, der über den Flügel kommt, ja, aber doch eigentlich auch dann eine verkappte zweite Spitze ist. Also ja, dann könnte man sich so ein 4-2-2-2 vorstellen.
Jo, jetzt habe ich ganz viele Themen sozusagen abzuarbeiten. Also erstmal Stöger sehe ich genauso, ist ein ganz wichtiger Faktor im Spiel. Er wird wieder in der Startelf stehen. Was bei ihm mir jetzt gegen Union auch nochmal sehr bewusst aufgefallen ist, klar, er hat in der zweiten Halbzeit offensiv auch kaum noch stattgefunden, aber er hat sehr, sehr vorbildlich nach hinten gearbeitet. Er hat mehrmals per Kopf auch Bälle geklärt im eigenen Strafraum, also die Arbeit gegen den Ball, da bringt er auch sehr viel Energie mit rein. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wird gerade gegen solche Mannschaften ist das immens wichtig. Insofern Stöger für mich eine klare Sache. Bei Player bin ich gespannt, wie sich das jetzt so in den nächsten sagen wir mal Monaten entwickeln wird im Zweikampf mit Robin Hack, das ist mit Sicherheit so, ja, wahrscheinlich ein mindestens ähnlicher spannender Zweikampf wie zwischen Sander und Reitz. Da könnte zurzeit auch so ein bisschen der Faktor noch spielen, dass eben der Robin Hack noch nicht in hundertprozentiger Topform vielleicht ist, aber er kommt und er ist vielleicht dann auch wiederum der etwas bessere Joker als Alassane Player. Deswegen würde ich auch sagen, in Augsburg wird Player beginnen, aber von ihm müssen in auf Dauer mit Sicherheit halt auch Scorerpunkte kommen, weil wenn Hack wieder die Effizienz an den Tag legt, die er im Frühjahr hatte, wenn er da wieder hinkommt, dann ist das mit Sicherheit ein sehr offenes Rennen. Aber ich würde auch sagen, in Augsburg ist Player Zeit. Und ja, rechts, wir gehen jetzt mal davon aus, Franck Honorat wird nicht spielen können, und bei Nathan Gumu sah es jetzt nicht so gut aus, dass das jetzt so schnell wieder sozusagen verheilt, dass er jetzt am Freitag schon wieder spielen könnte. Aber nicht nur deswegen wäre es jetzt eine gute Möglichkeit für Thomas Tschwanscherer, dann erstmals von Beginn an in dieser Saison zu spielen, sondern ja, ist natürlich gut, wenn man jetzt mit so einem Erfolgserlebnis vielleicht ein Spiel von Beginn dann bestreiten kann. Und es bringt, das hast du eben halt schon gesagt, es bringt eben auch so eine Ausrichtung mit sich. Wir haben es auf der linken Seite eben schon, dass eher Spieler, egal ob das jetzt Player oder Hack wäre, die jetzt nicht diese klassischen Flügelspieler, wie es ein Honorat ist, auf der linken Seite sind, weil sie gerne nach innen ziehen, mit dem starken Fuß dann entweder eine Chance kreieren oder eben auch selber zum Abschluss kommen. Und von rechts hätten wir dann einen Spieler, der das durchaus spielen kann, weil er schnell ist, außen. Hatte da auch schon so seine Szenen in dieser Saison, wo er dann auch selber die Flanke schlägt, aber eben diese Möglichkeit, ein bisschen mehr Strafraumpräsenz zu erzeugen, dadurch natürlich auch vielleicht die Abwehr auch ein bisschen auf sich zu lenken, dass vielleicht auch Tim Kleindienst dadurch mal seine Szenen bekommt, so wie es jetzt andersrum bei der Flanke von Robin Hack war. Also dieses Einrücken von Tschwanscherer kann ein ganz wichtiges Stilmittel sein, jetzt gerade gegen robuste Augsburger. Und das wiederum spricht dann ja auch wieder dafür, dass man einen offensivstarken Außenverteidiger braucht, der dann auch so Flanken schlagen kann. Das wiederum spricht dann eher für Skelly als für Leiner. Also ich hätte nichts gegen so eine Art verkappte Doppelspitze oder wie man es auch nennen will, so ein Dreierangriff. Thomas Tschwanscherer neben Tim Kleindienst würde sich jetzt aus mehreren Gründen anbieten.
Ja, einer ist mal rein faktisch 90+7 sehe ich hier vergangene Saison in Augsburg. Thomas Schwanscherer sorgte per Elfmeter für das 4:4, hatte vorher schon getroffen in Augsburg. Also ist jemand, der weiß, wie es in Augsburg geht. Alassane Player ja auch, hat sein erstes Gladbach-Tor per Kopf in Augsburg erzielt. Damals, glaube bei einem 1:1 war es, oder? Korrigiere mich, du kennst alle Ergebnisse auswendig. Nee,
das ist korrekt. Also es war auf jeden Fall der erste Ligatreffer als Joker damals, genau.
Und das sind ja Dinge, die man vielleicht auch als Coach so ein bisschen im Kopf hat, wenn man seine Mannschaft formiert, einfach diese Faktoren mit reinzunehmen. Bin auch bei Thomas Schwanscherer, also erstmal, weil mangels Alternativen, muss man ja dann schon sagen, wenn sowohl Gumu als auch Honorar weiter ausfallen und weil einfach Thomas Schwanscherer es auch verdient hat. Also er hat sich ja wirklich schwer getan mit dieser Saison, hatte viel Pech in der vergangenen Saison und hat jetzt dieses Erfolgserlebnis gehabt. Und ich glaube, ihn dann jetzt stark zu machen, damit ihm klar zu machen, du bist mein Mann, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Da finde ich, da sollte Gerardo Seoane dann auch gar keine anderen Gedanken verschwenden und wie dann am Ende sich das systemisch auswirkt, wer dann wohin in die Mitte rückt oder wer über den Flügel kommt. Wichtig ist, Strafraumbesetzung, gerade in Augsburg, robuste Leute von drin zu haben. Wir haben das ja auch schon öfter thematisiert, dieser Zweiersturm mit den beiden, mit Schwanscherer und mit Kleindienst, dass das auch richtig was hermacht. Fast 4 Meter groß, wenn man sie zusammenrechnet. Also das ist schon eine Wucht und vielleicht dann eben auch und sollte eigentlich auch die Variante von Anfang an dann in Augsburg sein. Ja, Thomas, dann haben wir die wesentlichen Dinge, glaube ich, was die Personalien angeht, thematisiert. Die Frage ist, ja, Fukuda war, glaube ich, war im Kader als Ersatzmann. Ist die Frage, ob jetzt vielleicht Ranos, dreifacher Torschütze für die U23, da mal nachrückt, wenn auch ein, sagen wir mal, ein mehr spielender Stürmer dann gebraucht wird, da eben Honorar und Ngumu fehlen. Bin mal gespannt. Hat zumindest sich mit diesem Dreierpack sicherlich empfohlen, Ranos. Und was gibt's sonst noch zu sagen, außer dass wir gleich noch einen Tipp abgeben müssen? Und da überlasse ich dir jetzt mal den Vortritt mit der Gefahr, dass du wahrscheinlich meinen Tipp ausspucken wirst.
Na, bin ich mal gespannt, ob das dann jetzt gleich der Fall ist. Ja, was es sonst noch zu sagen gibt, ich glaube, dass vieles von dem, was letzte Saison in Augsburg passiert ist, halt dieses Jahr nicht passieren darf. Du hast eben das 0:4 der Augsburger in Leipzig angesprochen und davor hatten sie schon das Heimspiel gegen Mainz 2:3 verloren, kriegen derzeit viele Gegentore, sind defensiv auf wackeligen Beinen unterwegs. Das auszunutzen muss das Ziel der Gladbacher sein. Da kann ich mich aber an die vergangene Saison sehr gut erinnern. Damals erster Spieltag. Augsburg war gerade aus dem Pokal ausgeschieden. Ich glaube gegen Ulm, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall, klar, wenn man in der ersten Runde als Bundesligist ausscheidet, ist das erstmal kein guter Saisonstart. Und dann macht es Gladbach im Grunde gut, ist mit sehr viel Effizienz 2:0 in Führung, dann 3:1 in Führung. Und dann ist es für die Augsburger viel zu einfach gewesen, dort noch zu einem Punktgewinn und ja fast sogar zu einem Sieg zu kommen. Letztlich fällt der Ausgleich durch einen etwas glücklichen Elfmeter und dann auch ganz, ganz tief in der Nachspielzeit. Also insofern, sowas in der Art, das darf Ihnen nicht passieren. Und ich setze jetzt einfach mal da drauf und jetzt komme ich so zum Tipp, dass es ja noch genug Spieler gibt, die das letztes Jahr miterlebt haben, dass sie jetzt diesen Schwung aus dem Berlin-Spiel, so einen Sieg spät gezogen zu haben, einen dreckigen Sieg gefeiert zu haben, was ja ein besonders schönes Glücksgefühl einfach letztlich erzeugt, dass sie das mitnehmen. Und deswegen, ich bin jetzt positiv gestimmt, ich tippe auf einen 3:1-Sieg der Gladbacher.
Ja, das ist ja positiv. Da muss ich jetzt sagen, da sind wir nur in einer Sache sozusagen d'accord, das ist die Zahl der Tore. Ich würde sie anders verteilen und sage 2:2. Das wäre auch schon, also wichtig. Wichtig ist einfach, dieses Spiel nicht zu verlieren. Sieg wäre natürlich großartig, abgesehen davon, dass dann diese Serie Gladbach kann nicht zweimal in Folge gewinnen, abgehakt wäre und man dann natürlich mit einer Riesenchance in das Heimspiel gegen nach der Länderspielpause in das Heimspiel gegen Heidenheim gehen würde. Aber ja, ich könnte mir gut so ein Unentschieden vorstellen, weil die Gladbacher dann möglicherweise doch wieder ein bisschen anfälliger oder die Augsburger sich jetzt auch reinhängen müssen. Ich meine, die haben wirklich hoch verloren in Leipzig und werden da mit Sicherheit aufpassen müssen, dass man jetzt nicht gleich die nächste Niederlage kassiert. Werden dann nach deiner Rechnung 7 Gegentore für die in 2 Spielen. Also die werden alles dran setzen, diese Spiele nicht zu verlieren. Darum sage ich jetzt mal 2-2. Glaube aber, dass die Gladbacher da Energie rausziehen werden aus diesem Sieg und für mich dann, wenn jemand gewinnen sollte, eher die sein könnten, die das Spiel gewinnen. Also von daher 2-2 mit einem kleinen Sternchen dran nehmen, nenne ich es jetzt mal. Jo, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen, sind auch nur noch 30 Sekunden circa von der vom Ende der regulären Spielzeit 45 Minuten entfernt, werden uns eine 8-minütige Nachspielzeit ersparen, wobei ich jetzt mal sagen würde, wenn du den Schwanscherer auf dem Platz hast, Gladbach, solltest du gucken, dass du möglichst irgendwie in die 7., 8. Minute der Nachspielzeit kommst, weil der trifft dann ja. Das hat er jetzt schon zweimal gemacht und scheint ein Experte darin zu sein. Also von daher ruhig in der zweiten Halbzeit ein bisschen Zeit lassen, um eine Nachspielzeit zu haben, wenn man noch ein Tor braucht. Es sei denn natürlich, man hat es vorher schon in die richtigen Bahnen gelenkt. Ja, Thomas, hast du noch irgendwas, was du den Menschen mitteilen willst, außer ein Sportfund? Du fährst nach Augsburg, du hast ja das Los gezogen, nach Augsburg zu fahren.
Das große Los, ja, genau. Und wenn ich jetzt ins Stadion Hopper wäre, dann würde ich sagen, ich hole mir da jetzt noch einen neuen Ground, weil in Augsburg war ich tatsächlich noch nie. Das hat sich nicht ergeben in den vergangenen Jahren. Also nehme ich das jetzt auch mal mit, habe mich deswegen auch ja fast schon ein bisschen beworben dafür. Habe bisher jedes Liga-Auswärtsspiel mitgenommen. Also jetzt nehme ich auch Augsburg mit. Und ja, ich bin gespannt, ob diese ja positive Grundstimmung, die ich jetzt nach dem Spiel habe gegen Union, ob die halt bis Freitagabend 22.45 Uhr oder so anhalten wird.
Ja, vermute mal, da wirst du gerade andere Dinge zu tun haben, als dir darüber Gedanken zu machen, ob du eine positive oder negative Grundstimmung hast, sondern wirst dir die Finger wund hacken.
Das stimmt.
Aber das gehört zum Job dazu und wir sagen für den heutigen Tag tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.